Volkwin Mark, Sie stehen gemeinsam mit Ihrem Partner Meinhard von Gerkern einem der größten und wichtigsten Architekturbüros dieses Landes vor, mit Hauptsitz in Hamburg. Sie realisieren im Mehrgenerationenbetrieb, wie Sie mal geschrieben haben, mit rund 500 Mitarbeitern Projekte auf der ganzen Welt, haben unzählige Architekturpreise gewonnen für Ihre Arbeiten. Über einige Ihrer Bauten werden wir in dieser Sendung auch noch ausführlicher sprechen. Zunächst mal ganz grundsätzlich die Frage, Herr Mark, wie sieht für Sie ein optimales Gebäude aus? Was muss es haben?
Ganz kurz gesagt, Güte. Aber nicht im Sinne eines Gütesiegels, weiß ich was, für technisches Bauen oder für Funktionen, sondern Güte für die, die da drin sind, oder Güte in Bezug auf die Gesellschaft. Denn jedes Haus steht ja im öffentlichen Raum. Und jedes Ensemble auch. Also man inszeniert immer für die Menschen oder für den Menschen oder für die Gesellschaft.
Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein leeres Gelände vor sich haben? Ist da vorher schon eine Idee, die dann vielleicht modifiziert wird auf dieses Gelände? Oder erspüren Sie erst dieses Gelände und schaffen dann daraus den Plan?
Es gibt das schöne Wort vom Genius Loci. Das heißt der Geist des Ortes. Und der kann sehr, sehr, sehr unterschiedlicher Art sein. Der kann einfach topografischer Verschiedenheit sein. Es kann ein Steilhang im Gebirge sein. Es kann auch die Marsch in Norddeutschland sein. Es kann die Wüste sein. Das Zweite ist, jeder Ort hat sein Klima. Und es sieht natürlich anders aus, ob ich in Obervolta oder Niger baue oder ob ich in Grönland baue. Der dritte Punkt ist, das Ambiente, zum Beispiel der Vegetation, nicht, baue ich in Äthiopien auf dem Hochland oder baue ich etwa im Regenwald. Das vierte, und da wird es dann immer interessanter, ist der kulturelle Kontext. Befinde ich mich also in Isfahan in Persien oder in China oder befinde ich mich in Norwegen? Oder befinde ich mich in einer Fachwerkstatt etwa Wernigerode am Harz? Das ist also der städtebauliche Kontext. Und der letzte Kontext ist der kulturelle. Baue ich etwa in einer Umgebung, die geprägt ist von einer bestimmten Kultur? Also nehmen wir mal an, im islamischen Kontext baue ich in einem von der chinesischen Tradition geprägten chinesischen Kontext. Da gibt es ja nicht nur Hochhaussiedlungen, sondern es gibt ja auch noch alten chinesischen Kontext. Oder baue ich beispielsweise in einem russischen Kontext, der tatsächlich von der russischen Geschichte geprägt ist. Und das ist dann ziemlich egal, ob das ein Dorf mit einer orthodoxen Kirche ist und ihrem Maßstab, oder ob das jetzt in Kremlnähe ist, wenn ich in Russland bin. Es gibt ja, Russland ist ja so riesig groß, aber es gibt immer einen kulturellen Kontext. Und bei uns natürlich auch. Beispielsweise selbst wenn ich ein Gemeindezentrum baue, nicht, ist das im katholischen Kontext, rituell auch und spirituell oder im protestantischen oder im kalvinistischen.
Sie arbeiten ja auf der ganzen Welt. Welcher Bau ist Ihnen besonders in Erinnerung? Gibt es so ein Gebäude, das für Sie perfekt ist?
Ja, ganz überraschend, anlässlich eines Baustellenbesuchs in Indien, in Delhi, wo wir ja auch das Commonwealth-Stadion umgebaut haben, habe ich plötzlich den Bahá'í-Tempel in Delhi gesehen. Die Bahá'í sind das im Islam, was bei uns die Freimaurer im Christentum sind. Ein unendlich perfekter Bau, wie eine knospende Artischocke. Ein Betonbau, außen mit Marmor verkleidet, in einem fantastischen Garten, unendlich gepflegt, mit völliger Ruhe drin, mit großen Besucherströmen. Das Gegenteil von all dem, was man mit Indien verbindet, eben in dieser Spiritualität. Eine wunderbare Architektur, übrigens gebaut von einem persischen Architekten.
Das Kunstmagazin Art hat mal über Ihre Architektur geschrieben, sie sei diskret elegant. Trifft es den Charakter Ihrer Arbeiten? Können Sie dem zustimmen?
Diskret insofern, als wir es ablehnen, selbstreferenziell zu sein. Wir leben ja in einem Zeitalter des Marketings und in dem Maße, wie die klassischen Bindungen der Tradition verloren gehen, in dem Maße, wie handwerkliche Notwendigkeiten beim Bauen überspielt werden können durch virtuose Technik, laufen ja viele Architekten Gefahr, sich selbst darstellen zu wollen in einer Art Selbstmarketing und sich so zu stilisieren. Das lehnen wir total ab. Alles, was wir bauen, ergibt sich immer aus der Situation, immer aus dem Genius Loci, immer primär aus der Erfüllung der Funktion, dann der richtigen Konstruktion. Und dabei machen wir das solide. Und wenn man solide baut, ist es automatisch nachhaltig. Und das ist natürlich zurückhaltend. Aber auf Dauer setzt sich das durch. Es ist genau das Gleiche, wie ein Taxifahrer, ein Professioneller am Schluss genau den Wagen fährt, von dem er weiß, der hat Qualität, der hält auf Dauer.
Bei meinen Recherchen bin ich auf ein Interview im Spiegel aus dem Jahr 1996 gestoßen, wo Sie sich gemeinsam mit Ihrem Partner Meinhard von Gerkan rechtfertigen mussten für Ihre moderne Architektur, die viel mit Glas arbeitet. 20 Jahre später scheinen das Diskussionen aus einer anderen Zeit. Also über Glas am Bau würde heute niemand mehr sich irgendwie aufregen, oder?
Man muss immer den Hintergrund verstehen. Also der Verstand, die Technik ist immer schnell. Und die seelische Nachfolge, die kulturelle Verarbeitung ist immer langsam. Und natürlich haben die Menschen stofflich die gebaute Umwelt hölzern oder eben auch steinern in Erinnerung. Und da verbinden sie das Gefühl von Geborgenheit. Und die Präzision und Klarheit und auch Kälte von Stahl und die Transparenz von Glas kann leicht ein Gefühl von Ungeborgenheit vermitteln. Und aus dieser Skepsis heraus begegnete man ja auch dieser Art von Architektur. Zum Teil zu Recht. Und man muss sich einfach überlegen, wo man was macht. Das ist wieder die Frage, für wen baue ich, für welchen Zweck, wann ist genau transparente Klarheit und Nüchternheit angesagt und wann ist Geborgenheit und Schutz und Wärme angesagt.
Wie hat sich Ihr Beruf verändert in den über 50 Jahren, in denen Sie Ihnen als selbstständiger Architekt nachgehen?
Als Student, geprägt noch sogar von den Bilderbögen deutsche Baukunst in der Nazizeit als Kind, dann in der DDR aufgewachsen und natürlich erst unter dem Eindruck des stalinistischen Bauens in der Stalinallee, als ich Abiturient war, bin ich dann natürlich mit fliegenden Fahnen zu den Modernen geflogen, also die Wiedergutmachung an der verfemten Moderne der Nazizeit und auch in der DDR. Nur je älter man wird, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wird man etwas reservierter und man sieht dann sehr stark auch die sehr starke ideologische Prägung der Moderne. Die war ja im Grunde genommen eine Kulturrevolution. Und man wird dann im Laufe der Jahre der Berufserfahrungen verhaltener, sogar etwas konservativer, viel duldsamer gegen die Vielfalt in der Architektur. Was aber nicht daran ändert, dass wir zum Teil avantgardistisch bauen und modern bauen, überall da, wo es angesagt ist. Sei es jetzt, würde man sagen, eine ganz moderne Messe mit einem riesenhaften Kristallpalast als Zentrum oder sei es der Hauptbahnhof in Berlin, eine Kathedrale des Verkehrs in Stahl und Glas, oder sei es Flughafen. Da ist natürlich eine absolut andere und neue und technische Welt.
Wann bauen Sie etwas nicht? Also wann lehnen Sie ein Angebot ab?
Es gibt eine politische Verweigerung, wo man sagt, das mache ich nicht. Es hat mal eine frühe Phase gegeben, oh Gott, das ist vielleicht schon 40 Jahre her. Dann wurde ich eingeladen nach Libyen und ich sollte einen Kongressbau machen. Ich dachte, wunderbar, es war natürlich schon Gaddafi an der Macht. Und ich dachte, es wäre ein Kongressgebäude in Tripolis. Es handelte sich aber im Grunde genommen um eine Riesenmanifestation, wo Gaddafi allfreitäglich seine Propagandareden hielt. Und da wurde mir sehr schwül zumut und habe gesagt, nein, ich fahre wieder lieber weg. Das mache ich nicht. Ich wollte damit nicht in Verbindung geraten.
Das heißt, Sie recherchieren erstmal sehr, bevor Sie in ein Land fahren, um zu gucken, wie sind die Verhältnisse da?
Na, man merkt das an der Aufgabenstellung selbst. Und das Zweite ist, es gibt auch sehr persönliche Gründe, etwas zu machen. Etwa, wenn ein guter Entwurf da war und man soll jetzt etwas Schlechteres machen, nur weil man mit dem Kollegen nicht klarkam, dann ist das eine Frage der Solidarität, dass man sagt, nein, das mache ich nicht. Und es gibt natürlich auch Fälle, wo der Auftrag, den man bekommt, einem städtebaulich zuwider ist. Also etwa ein großes Shoppingcenter mitten in eine gewachsene Stadtstruktur zu setzen, von der man genau weiß, dass es das Straßenleben und das ganze einzelhändlerische Leben in diesem Ort stören und zerstören wird. Weil so etwas wie das Centro O im Ruhrgebiet, das die ganzen umgebenden Städte entleert hat, das würde ich nicht machen, das würde ich mich weigern.
Sie haben, Volkwin Marc, 2009 ein Buch geschrieben mit dem Titel Architektur ist, Gedankenstrich, natürlich nicht unpolitisch. Wie politisch soll, darf, kann, muss Architektur sein?
Architektur ist keine freie Kunst, sondern eine Auftragskunst. Und automatisch ist man vom Auftraggeber abhängig. Und wenn man sich nicht einigt, muss man verzichten. Das ist ganz anders in der bildenden, in der sogenannten freien Kunst. Die gehorcht nur der Verantwortung des Verfassers und der macht sie unabhängig von einem Auftraggeber. Das kann man im Städtebau oder das kann man in der Architektur nicht. Man ist also automatisch in diesem Verhältnis und weil alles Bauen, aller Städtebau, aber auch alles noch übliche Bauen immer in einem politischen Kontext steht, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, ist man, Politik kommt ja vom Wort Polis, die Stadt, ist man automatisch politisch eingebunden. Und ich meine, dass diese unfreie Kunst der Architektur, die aber im Grunde genommen eine Inszenierungskunst für Einzelne und die Gesellschaft sind, sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen muss, auch politisch. Politische Distanz des Architekten drückt ihn leicht in den Elfenbeinturm des Nur-Künstlerseins. Und da wird es sogar für die Architektur gefährlich.
Das heißt, der Architekt muss sich mit Politik auseinandersetzen?
Er muss nicht, er soll. Man kann sich wie ein freier Künstler verhalten. Und dann gibt es auch Ausnahmeaufgaben, wo tatsächlich nur ein ganz unabhängiges Artefakt erwartet wird. Also ich nehme mal an, ein Grabstein, eine Kapelle auf einem Friedhof, wo man dann tatsächlich etwas solitär macht. Oder ein reines Bedeutungsobjekt, wo man nur etwas symbolisch deutet, ein Mahnmal mit starker architektonischer Komponente. Das ist etwas anderes. Dann bin ich tatsächlich schon sehr stark freier bildender Künstler. Aber im Regelfall bin ich gebunden und ich muss in den Ketten der Sachzwänge tanzen. Und die sind zum großen Teil politisch.
Welche Staaten wären für Sie tabu?
Im Prinzip keine.
Erstmal nicht, nein?
Nein, erstmal nicht. Es kommt doch darauf an, was ich mache. Und wenn ich nur sage, es gibt Krankenhäuser, dann wäre das natürlich simpel ausgedrückt. Aber es gibt ja sehr viel mehr. In allen Staaten brauchen die Menschen, braucht die Gesellschaft etwas, um existieren und leben zu können. Was ich damit politisch mache und was da die jeweilige entweder gewollte oder geduldete oder oktroyierte Gesellschaft mit Architektur oder mit Städtebau macht, ist etwas anderes. Problematisch ist es, wenn man als Architekt regelrecht politisch instrumentiert wird. Nicht? Also wir haben ja diese Zeit im Dritten Reich gehabt. Da war das dann schon fragwürdig, inwieweit ich beispielsweise in diesem nationalsozialistischen Neuneoklassizismus der monumentalen Art mich gebrauchen lasse, dasselbe war ja auch in der Stalin-Zeit, um das Regime auszudrücken. Und da geht man natürlich auf Distanz, das macht man nicht. Aber wir haben zum Beispiel das Parlament für Vietnam gebaut. Da regiert ein kommunistisches System, das Schritt für Schritt sich öffnet in Richtung Generalversammlung, Funktionärversammlung, Abgeordnetenversammlung und es geht langsam über in einen Parlamentarismus, weil sich ja diese Regime ändern. Und da haben wir sehr wohl ein Parlament gebaut, das man so oder so benutzen kann, in der Hoffnung, es wird so weitergehen, eine Liberalisierung. Und gleichzeitig haben wir versucht, dem Genius Loci entsprechend in Hanoi sogar mit Rücksicht auf die kaiserlichen früheren Ruinen, die also in den Fundamenten steckten, und das Ho Chi Minh-Denkmal in einem neu gebauten Tempel Rücksicht zu nehmen. Also sowas geht.
Wie lange haben Sie da diskutiert, ob Sie das machen sollen?
Gar nicht lange. Das merkt man sehr schnell, was man tut, ob man sich in etwas Falsches hineinziehen lässt. Und vor allem stellt sich das immer erst, wenn es riskant wird, während der Bearbeitungszeit heraus.
Ihr Kollege Architekt Christoph Ingenhofen hat kürzlich in SWR2 Zeitgenossen kritisiert, dass Architektur heute immer noch so tut, als gäbe es keine Knappheit der Ressourcen. Können Sie dem zustimmen oder sehen Sie das anders?
Er hat vollkommen recht. Ich würde sagen, so wie wir überwiegend bauen, bauen wir für eine Vergeudungsgesellschaft. Die Gesellschaft vergeudet alles, fast alles, was es an Ressourcen gibt, von der Energie bis zu den Baustoffen. Nachhaltigkeit ist eigentlich weitgehend eine große Lebenslüge und eine Gesellschaftslüge, weil wir im Grunde genommen in einer rasenden Konsumgesellschaft leben, die im Grunde genommen auf Verbrauch und nicht auf Sparsamkeit und Bewahren aus ist. Das ist ja das Gesetz unserer kapitalistischen Marktwirtschaft. Und natürlich zeichnet das auch das Bauen selbst aus, rein physisch, dass noch nicht einmal auf Dauer gebaut wird, denn die Bewahrungszeiten eines Gebäudes, früher war es selbstverständlich, ein Erbbaurecht ging über 99 Jahre, das verkürzt sich zum Teil schon runter auf 30 Jahre, die Abschreibungszeit. Und wenn man bedenkt, dass ein Ozeandampfer auf 15 Jahre Abschreibungszeit gesetzt wird oder ein normales Auto für den normalen Verbraucher auf 5 Jahre, da weiß man, was die Glocke geschlagen hat. Das ist eine Wegwerfgesellschaft. Gott sei Dank ist bei allem Materialverbrauch, egal was man verbraucht, das Bauen dann doch überwiegend viel nachhaltiger und hält mindestens 1, 2, 3 Generationen, manchmal sogar länger.
Sie haben kritisiert, dass neue Viertel oft eine Ansammlung von einzelnen Häusern sind, ohne räumliche Gemeinschaftsinszenierungen, ohne Plätze. Warum ist das so, wenn heute neue Viertel entstehen?
In allen Berufen ist man vom Ganzen auf das Teil gekommen. Man begründet das immer damit, es wäre alles so komplex geworden. Das heißt, der Architekt sieht nur noch das Gebäude und sieht immer weniger den Kontext. Der Städtebauer, der beschränkt sich fast nur noch auf die Koordination der technischen, urbanistischen Sachzwänge und sieht aber nicht mehr die Raumgestaltung. Es ist ähnlich wie im Krankenhaus. Der Arzt fürs Ganze ist fast nicht mehr da. Man hat ein irrsinniges Glück, wenn eine Ärztekonferenz bei einem Patienten noch in der Lage ist, aus verschiedenen Teilaspekten, egal Lunge, Galle, Chirurgie, Neurologie, ein Gesamtbild auch für eine Diagnose zu entwickeln. Das ist ein zentrales gesellschaftliches Problem, was wir im Städtebau und in der Architektur haben. Also das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und wir haben es, solange wir jetzt planen und bauen, und da gibt es sehr wohl die Ausnahme von Solitären, also die für sich stehen, ganz isoliert, immer auf den Kontext geachtet und in den Kontext, welcher Art er auch immer ist, uns eingefügt. Das ist keine Unterordnung, das ist eine Einordnung. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass das inszenatorische Gebaren von Architektur, der Städtebau, eigentlich vergleichbar ist mit menschlichen Gebaren. Es gibt Menschen, die in der Lage sind, eine Gemeinschaft mit anderen zu bilden. Und es gibt Autisten oder krankhaft eitle Typen, die aus ihrem Dominanz- bestreben oder aus ihrer Isoliertheit gar nicht heraus können. Das hat nichts damit zu tun, ob die manchmal sehr begabt sind. Nur sozial sind sie meistens schwierig.
Apropos neues Viertel, Sie haben, als es mit den Plänen für Stuttgart 21 losging, eine Studie erstellt. Was hatten Sie für Pläne für dieses neu entstehende Areal dort?
Es ging so los, wir hatten Bekanntschaft mit dem damaligen Chef der Bundesbahn. Die Bundesbahn wollte schnelle Trassen bauen für die neue Generation der ICE-Züge. Und dazu gehörten nicht die Sackbahnhöfe. Also sollte eine durchlaufende Trasse, gewissermaßen Linie Paris-Budapest, man denkt ja großen Dimensionen, passieren. Und die sollte an Stuttgart vorbei in Cannstatt halten. Und wir bekamen den Auftrag, einen People-Mover vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Cannstatt zu machen. Und da haben wir gesagt, Kinder, was ist denn das? Jetzt kriegt er da einen lokalen Bahnhof und er kriegt da hinten einen Durchgangsbahnhof und dieser ganze Gleissalat im Tal bleibt bestehen. Das ist ja ein stadtteilendes, riesenhaftes Areal. Mach das doch nicht. Und Dürr ließ sich überzeugen und wir sagten, wir sind der Meinung, ihr müsst einfach einen langen Tunnel graben, das Tal unterfahren und da fahrt ihr einfach den Hauptbahnhof. Und da, wo diese Bahnsteigdächer sind, die könnt ihr wegnehmen, die sind auch gar nicht so schön. Das Baudenkmal bleibt erhalten und der Tunnel ist so tief, dass man auch im Tal alle Bäume erhalten kann. Und da kommt ihr hinten beim Flughafen wieder raus und bei der Messe auch raus. Und das ist ja wunderbar, dann habt ihr wirklich eine echte Verbindung. Gesagt, getan, einen städtebaulichen Plan gemacht, der zeigt, was man jetzt alles dort bauen kann, denn volkswirtschaftlich muss man ja mehr als über eine Generation rechnen. Alles wurde begeistert gefeiert von Presse, Fernsehen, Bürgermeister Rommel und so weiter. Alles war begeistert, der Ministerpräsident Teufel. Und dann schlief das Projekt ein. Und als es dann wieder akut wurde, machte man einen Architektenwettbewerb. Und unser Bauherr, Herr Dürr, plante viele Bahnhöfe in vielen Städten. Und er wollte im Grunde genommen überall einen anderen Architekten gerne sehen, mit nicht einem barocken Schloss, sondern mit einem tollen Bahnhof. Wir hatten ja schon den Berliner Bahnhof. Für Dresden suchte er Foster aus. Und in Stuttgart gefiel ihm das Projekt von Inninghofen. Inninghofen hat auch einen tollen Charme, sowas vorzutragen, und legte das fest. Und dieses ganze Preisgericht machte ein Kotau, denn sie übersahen, dass dieser Bahnhof, so wie er belichtet wurde, im Grunde genommen den Bahnhof von dem Erweiterungsgebiet spaltet. Zweitens, so wie er entworfen war, mussten genau die zu erhaltenden Bahnhofsflügel abgerissen werden und unten auch noch die Bäume abgehackt werden. Und dann noch viel schlimmer, das eigentliche Bahnhofsgebäude war gar nicht mehr das Zentralgebäude. Und da gingen die Bürger auf die Straße. Aber ja, das lag nicht am Prinzip Stuttgart 21, auch nicht an einer langfristigen Investition, die ja richtig ist, sondern daran, dass man erstens mal den Kontakt zur Bevölkerung verloren hatte, die erst gejubelt hat, und zweitens, dass man dann das eigentlich falsch Möglichste machte, indem man das Baudenkmal, das ja ein Stück Identität ist, auch noch demolierte.
Ja. Bleiben wir gerade, wenn Sie erlauben, noch einen Moment im Südwesten, Herr Mark. Sie und Ihr Büro haben auch einige Projekte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz realisiert, etwa die Messe in Friedrichshafen, das Kultur- und Veranstaltungshaus, das Wormser in Worms, das Städtische Klinikum in Karlsruhe, den Bahnhofsvorplatz in Koblenz, die Kunsthalle in Mannheim, die noch in diesem Jahr fertig werden soll. Ist es schwieriger oder leichter, in kleinen Städten zu bauen, in ländlicheren Regionen als in den Weltmetropolen?
Es ist viel sympathischer, in einer überschaubaren Stadt zu bauen. Es ist viel sympathischer, dort etwas anbieten zu können, was dann tatsächlich auch von der städtischen Gemeinschaft identifiziert und erkannt wird. Also kritisch oder bejahend. Aber da hat man wirklich einen echten Dialog. Riesenmetropolen werden anonym und so anonym wird dann auch der Auftraggeber einem gegenüber. Und so anonym wird dann häufig auch das Ergebnis.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Hamburger Architekten Professor Volkwin Mark. Herr Mark, die FAZ nennt Sie den Champion der Stadionarchitektur. Ihre Stadien stehen rund um den Erdball, natürlich auch in Deutschland, wie zum Beispiel das umgebaute Olympiastadion in Berlin und die Commerzbank Arena in Frankfurt. Aber auch viel beachtete Stadien in Kapstadt, Durban, in Brasilien, in Kiew und Russland. Was reizt Sie an diesen Fußball- oder Sportarenen?
Na, einmal, es ist der größte Raum, den man bauen kann. Das ist schon an sich imposant. Zweitens, es ist der größte öffentliche Raum, in dem sich Gesellschaft trifft. Und es ist die extremste Herausforderung, zumal dann, wenn man auch diese Riesenräume bis zu einer Größenordnung von 90.000 Besuchern, denn auch noch total überdacht und noch viel anspruchsvoller, das auch noch mobil total überdacht, also für alle Zwecke. Insofern ist das faszinierend, so einen Versammlungsort zu machen. Es ist allerdings auch eine sehr zwiespältige Aufgabe.
Warum?
Weil die neue Stadionentwicklung, also ganz anders als etwa für die Olympischen Spiele seinerzeit in München, ja nicht nur eine gesellschaftliche Inszenierung ist von Natur und Architektur und freiem Spiel und wirklichem Sport, sondern es handelt sich heutzutage um merkantilisierte Eventarenen. Und im Hintergrund steht natürlich eine Tätigkeit, die mit dem Vorwand der Bezeichnung Sport den Bürger zum Verbraucher macht. Denn im Grunde genommen finanziert sich dieses Riesenspektakel des Weltfußballs, des europäischen Fußballs bis hin zum DFB ja zu einer Maschinerie, die von Werbung lebt. Und zwar nicht nur im Stadion auf den Banden, sondern dann von dem Verkauf der Spielübertragung, die dann natürlich sich wieder rentiert über Werbung. Das heißt, das ganze Problem der Kommerzialisierung unserer Gesellschaft, wobei ja der Verbrauch und der Konsum fast zum Diktat wird, spiegelt sich natürlich auch im Stadionbau. Und natürlich ist es dann beglückend, dass es auch einen Kirchentag im Stadion geben kann. Und es ist sogar gut, wenn es ein großes Rockkonzert dort geben kann. Aber im Prinzip ist die Ambivalenz darin zu sehen, dass es eben nicht nur ein gesellschaftlicher Versammlungsraum ist, sondern auch ein Instrument, das in gefährlicher Weise sich dem Prinzip des alten Rom nähert, Brot und Spiele.
Also eine große Werbefläche, wenn Sie so wollen.
Ja, es ist eine Werbefläche, denn wenn ich 50.000 Besucher im Stadion habe, habe ich mindestens 5 Millionen am Fernsehschirm, manchmal 50 Millionen. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel bei den Weltfußballereignissen, egal ob in Brasilien oder Südafrika oder weiß ich was, alleine die Sponsorenstädte, die daneben provisorisch entstehen, größer sind als das gesamte Münchner Oktoberfest, nur für die eine Sache, nur aus Werbungs- und Vermarktungsgründen, da weiß man, was die Glocke geschlagen hat.
Also ist Ihnen deswegen daran gelegen, dass diese Riesenstadien dann auch vielleicht durch Modulbauweise umgewidmet werden können, zu anderen Dingen benutzt werden?
Diese Tendenz gibt es schon längst. Es gibt nur eben immer wieder einen Konflikt. Früher war es selbstverständlich, dass viele Sportarten in einem Stadion gemeinsam spielten. Und heute hat man ja eher eine Segregation, nämlich dass man sagt, das wäre unverträglich, denn die absolute Stimmungsdichte, man redet ja sogar dann von Hysterieschüsseln, die kriege ich natürlich nur in einem reinen Fußballstadion mit ganz steilen Rängen und mit einer ganz überlauten Akustik. Also es gibt Ansätze, das auch anders zu machen. Wir haben zum Beispiel in Warschau ein Nationalstadion gebaut, da steht überhaupt gar kein Verein hinter. Und da wird alles gemacht, alle Sportarten bis hin zum Windsurfen mit Wasser. Die Ränge sind unterbaut mit 20.000 Quadratmetern Nutzfläche für alles Mögliche, was mit Gesundheit und anderem zu tun hat. Da drin hat auch schon der Weltklimagipfel getagt. Also das ist eine Vorstellung, die mir lieb ist. Und das Ding kann man zumachen und aufmachen. Und gleichzeitig ist es doch ein nationales Monument geworden.
Frau Quillmark, Sie sind Jahrgang 1936, sind im ostpreußischen Königsberg geboren, als Sohn eines Pfarrers, mit 5 Geschwistern aufgewachsen. Meine Erziehung war liebevoll und streng, haben Sie mal geschrieben. Was waren die Dinge, die Ihnen Ihre Eltern mitgegeben haben?
Meine Mutter war die Erde, die stand mit beiden auf der Erde. Die nahm die Realität wahr, wie sie ist. Mein Vater, nicht nur von Berufswegen, der schwebte im Gedankenhimmel der Philosophen und der Religionen und der Dichtung. Und getroffen haben sie sich in der Musik. Und das alles hat mich ungeheuer geprägt. Ich war das mittlere von 5 Kindern, das ist eine gute Position. Vor sich welche, die das Eis schon gebrochen haben, hinter sich welche, denen man noch was sagen darf. Und ich bin also gewissermaßen in einem klassischen bildungsbürgerlichen Pastorenhaushalt aufgewachsen. Aufgewachsen bin ich ja nicht in Königsberg, wo ich geboren bin, sondern in Danzig, weil mein Vater da an der Marienkirche Pfarrer war. Ich bin dann in dieser Familie auch in die ganzen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geraten. Mein Vater sympathisierte am Anfang mit den Nazis. Er war deutscher Christ, nicht bekennende Kirche. Und hat das nachher bitter bereut, damit gehadert. Nicht, dass er so naiv war. Zu meinen, das wäre eine Zukunft. Das lag natürlich daran, dass die erste Stelle hinten an der russischen Grenze war, im abgeschnittenen Ostpreußen, das ja von Deutschland getrennt war. Später als Schüler bin ich aufgewachsen in der DDR, in der Zeit des Klassenkampfes. Natürlich wurde ich nicht zum Studium zugelassen. Und später bin ich dann eben kritisch alles prüfend, das hatte ich gelernt. Ich hatte auch gelernt, niemals Mehrheiten zu vertrauen und häufig in der Minderheit zu sein. Das lag einfach an den Umständen. Bin ich dann sehr kritisch in die Bundesrepublik gekommen, also erst nach West-Berlin. Und bin heute auch ein kritischer Mensch geblieben und das hilft sehr.
Sie haben zweimal sozusagen eine Fluchterfahrung miterlebt. Einmal als 9-jähriger Junge nach Thüringen am Ende des Zweiten Weltkriegs und dann nochmal aus der DDR, auch wenn die Mauer noch nicht stand. Wie hat Sie diese Fluchterfahrung geprägt?
Zunächst eine Erfahrung, die absolut faszinierend war. Das waren meine Eltern. Die erste Flucht aus Danzig, wo sich die Front näherte, der deutsche Mensch ja bekanntlich nicht floh, hat meine Mutter in Ahnung dessen, was kommt, es hingekriegt, durch eine fingierte Dienstversetzung meines Vaters, der natürlich eingezogen war, mit uns eine Ausreise zu machen, samt Möbelwagen auf einem Munitionszug. Das hatte sie alles hingekriegt, also
Ihre Mutter war eine patente Frau.
Diese Soldaten, die haben bloß gesagt, schaffen Sie uns diese Frau vom Hals, was will die? Und die hat es geschafft. Die war genial. Später, bei der zweiten Flucht, es war schon eine Flucht, denn vor mir waren meine Geschwister weg, natürlich noch vor der Mauer, ich war dann auch noch vor der Mauer weg, aber meine jüngeren Geschwister lebten dann mit meinen Eltern in Ost-Berlin. Und als der Mauerbau kam, mussten sie die auch natürlich mit gefälschten Papieren, was dann so zur Republikflucht damals gehörte, ziehen lassen. Und das war das Fantastische, dass meine Eltern ihre Kinder wegschickten in die Freiheit, auf die Gefahr, dass sie sie nie wieder sehen. Und das bei großer Liebe. Also das ist mir eine bleibende Erinnerung. Und wie lange hat dann meine Mutter noch an der Bernauer Straße gestanden, an einer bestimmten Stelle, und hinten immer mit einem weißen Taschentuch gewinkt, wenn meine jüngeren Geschwister auch in West-Berlin ganz weit weg, da waren sie eigentlich nur als Punkte zu sehen, damit sie das sahen. Das war die Verständigung. Also es war schon irre.
Sie haben dann in West-Berlin nochmal Abitur machen müssen, weil das andere nicht anerkannt wurde und dann das Studium angefangen, Architektur. Warum Architektur?
Ich wollte nie Architektur studieren, ich wollte eine Geisteswissenschaft studieren. In der DDR hätte das dialektischen und historischen Materialismus bedeutet, wenn ich Geschichte gemeint hätte. Das galt für alles. Und außerdem bekam ich ja keinen Studienplatz. Ich sollte mich in der sozialistischen Produktion bewähren, im Uranbergbau bei der Wismut AG. Fand ich nicht so gut. Und dann bin ich getürmt. Und ich hatte zur Tarnung etwas Apolitisches angegeben. Nämlich, ich wollte Architektur studieren mit der Begründung Pflege des nationalen Kulturerbes. Das sagte man in der DDR so. Denn die DDR hat ja mit dem Wiederaufbau der Staatsoper angefangen und hat mit dem Wiederaufbau der Semperoper aufgehört. Es war ja nicht so, dass da nur alles abgerissen wurde. Und das war ja apolitisch, dachte ich. Das wurde nichts und ich kam nach West-Berlin und ich wurde gefragt, was willst du studieren? Ich sagte ganz naiv, Denkmalpflege. Und da haben die silberhell gelacht und haben gesagt, das gibt's hier nicht. Du kannst Kunstgeschichte studieren oder Architektur. Und da habe ich gedacht, ach, das ist viel praktischer, da macht man was. Also habe ich Architektur gewählt. Und ich habe Glück gehabt, das entsprach meinen Begabungen.
Gibt es Architekten, die Ihnen Vorbilder waren oder die Sie besonders geprägt haben?
Ja, zunächst einmal, weil ich in Berlin studierte, an der Technischen Universität. Es war Hans Scharoun, der war gerade emeritiert und der vertrat ein, man nannte das damals organisches Bauen. Heute verwechselt man das immer mit dem organoiden Bauen, was ja nur eine Mode ist. Das organische Bauen hieß, ich baue wesenhaft. Also das schönste Beispiel, um das zu illustrieren, ist die Berliner Philharmonie von Scharoun. Das Wesenhafte ist das Erleben von Musik im Zentrum einer frei gegliederten, nicht nach Hierarchien geordneten Gesellschaft, die räumlich die Mitte bildet und auch akustisch die Mitte bildet und in der die Pausen dann im Grunde genommen ein gesellschaftliches Ereignis sind. Also es ist ein gebauter geistiger Vorgang. Und alles andere, die Form, die Konstruktion, alles ergibt sich daraus, ist nachgeordnet. Also diese Art, in dieser Hierarchie zu denken, hat mir imponiert. Darum war Scharoun für mich natürlich ein Fixstern am Himmel. Es gab auch andere. Von dem wird zum Beispiel gerade eine Ausstellung gemacht. Das ist Bartning, der berühmte Kirchenbauer, der nach dem Krieg 50 Notkirchen in Gang gesetzt hat, aus vorgefertigten Holzbindern, die überall die Gemeinden dann aufstellen konnten und irgendwie ausfüllen konnten. Der hat in der Kaiserzeit Akzente gesetzt und dann später im Expressionismus, danach in der Neuen Sachlichkeit, berühmt seine Wohnbauten, also sozialer Wohnungsbau natürlich und eben besonders Kirchenbau. Der hat auch kuratiert die erste große deutsche Bauausstellung, gewissermaßen das Gegenstück zur Stalinallee in Ostberlin, die Interbau im Hansaviertel in Westberlin. Und das Tolle ist, der war so bescheiden, der hat da nicht mal selbst gebaut, sondern hat alle anderen zum Bauen gebracht. Und das waren natürlich häufig sehr komplizierte Dieven, wie etwa Corbusier oder Van der Broek und Barkema aus Holland oder wie sie alle hießen.
Einer Ihrer ersten großen Erfolge unter eigenem Namen, also mit dem Büro, das Sie gemeinsam mit Meinert von Gerkan gegründet haben, war der Entwurf für den neuen Berliner Flughafen Tegel. Dafür gab es gleich einen ersten Preis. War das so dann der Durchbruch?
Also wir hatten schon als Studenten immer für andere Architekten Wettbewerbe gezeichnet und waren erfolgreich, aber immer unter fremden Namen. Als wir fertig waren, da haben wir uns ein Zimmer gemietet und haben gesagt, nun machen wir auch welche für uns selbst. Und haben gleich im ersten Jahr 7-mal ins Schwarze getroffen, wobei dann zum Teil auch für andere Architekten wieder. Und die haben mit uns eine Arbeitsgemeinschaft gemacht. Aber dann haben wir gesagt, so jetzt machen wir es für uns selbst. Und weil mein Partner seine Diplomarbeit zum neuen Flughafen Hannover-Langenhagen gemacht hat, haben wir uns auch an solch einen Brocken rangetraut. Und natürlich ganz unvoreingenommen gesagt, das Wichtigste ist der Passagier, kurze Wege, und haben ein System entwickelt und abgegeben. Das war der erste Preis. Und das Tolle ist, wir bekamen dann auch schrittweise, nicht gleich, schrittweise den Auftrag, es zu bauen. Und damit hatten wir natürlich praktisch 29-jährig, 30-jährig, etwas, was man normalerweise erst am Ende einer langen Architektenkarriere machen darf.
Das war dann der Durchbruch.
Ja, das war natürlich ein sensationeller Durchbruch.
Und wenn man sieht, was heute mit dem Berliner Flughafen, mit dem neuen passiert, ist das natürlich ein Trauerspiel.
Der Unterschied ist ganz klar. Er liegt eigentlich im Systemischen unserer Gesellschaft. Damals gab es eine qualifizierte Bauverwaltung, die wirklich die Bauherrenrolle spielen konnte. Und die konnte selbst mit uns als Anfängern, nicht, leitend eine Großmaßnahme, damals auch schon von 500 Millionen, realisieren. Inzwischen hat man ja gemeint, man müsse den Staat deregulieren, der brauche dieses alles nicht. Man hat ja die qualifizierten Verwaltung abgebaut, nicht? Man sourced das aus, wie das heute so schön sagt. Und wenn dann eine Flughafengesellschaft, die ja für einen ganz anderen Zweck gebaut ist, diese Aufgabe bekommt, und wenn dann der gesamte Aufsichtsrat auch noch alles politisch bestimmt, dann ist natürlich der Konflikt programmiert. Und das gilt sehr häufig für staatliche Großprojekte. Zum Bauen gehören zwei oder drei. Eine gut koordinierte professionelle Planung, eine fähige Art der baulichen Realisierung durch Firmen, die man gut steuern muss, und drittens eine Bauherrschaft, die das alles dirigieren kann. Als das schief ging in Berlin, und das war eigentlich so ähnlich bei Tollkollekt, Sie erinnern sich ja noch, als die Tollkollekt-Geschichte eingeführt wurde in Deutschland, da hatte man die besten Firmen, Daimler Chrysler und Siemens.
Die Maut für die LKWs.
Jawohl, und die prozessieren heute noch um 3 Milliarden. Da wurde auch gesagt, da muss der Minister zurücktreten. Da war das natürlich das modernste Tollkollekt-System der Welt, was man heute gar nicht merkt. Es ist wirklich gut. Es war nur 3 Jahre zu spät fertig. In Berlin kam beides zusammen. Die Unfähigkeit des Auftraggebers zu steuern und die Vermessenheit, das allermodernste Sicherheitssystem der Welt, ohne es in dieser Form probiert zu haben, auf einen Schlag unter gedrückten Terminen in Gang zu setzen. Das war wie eine Boeing 380, die auf dem Flugfeld steht und wo die redundanten Computer nicht miteinander kooperieren und man sagt, keine Starterlaubnis. Und das ist in Berlin eingetreten.
Herr Marx, Sie waren Präsident des Bundes Deutscher Architekten, Professor an der Technischen Hochschule in Aachen, in der Nachfolge von Gottfried Böhm. Sie sind Mitglied der Akademie der Künste. Sie sind inzwischen 80 Jahre alt. Da sind andere längst im Ruhestand. Und Sie?
Mein Gott, ist das so schön. Wenn man das, was man tut, aus Überzeugung tut, und wenn man das tut in einem Büro, das jetzt über 3 Generationen geht, wo man so unglaublich gute Reaktion erfährt, dann ist es ja so, dass man seine Erfahrung bringt und die ererbt doch niemand. Erfahrung kann man nur ein Leben lang sammeln. Und wenn man die mit dem Enthusiasmus derer, die es jetzt noch alles wissen wollen, verbindet, dann ist das eine wunderbare Synthese. Und die macht Spaß. Die macht auch deshalb Spaß, weil sie mich inzwischen natürlich durch die ganze Welt führt, aber auch durch alle Aufgaben führt. Es gibt eigentlich fast nichts, wir sind ja Generalisten, was wir nicht gemacht hätten. Und das ist auch eben eine Neugierde, die mich immer wieder anstachelt. Im Moment gerade erwarte ich, dass wir beauftragt werden, nach einem Wettbewerb natürlich, für die Zentrale des Gesamtverbandes Islamischer Kulturzentren in Köln. Ja, tauche ich jetzt in eine neue Thematik ein. Für mich absolut faszinierend.
Also da sind Sie gerade dran an diesem Projekt?
Ja, das ist gerade ganz aktuell. Ich komme gerade daher und habe eben gerade deswegen telefoniert. Ich will damit nur sagen, es kann ja auch ganz was anderes sein. Es kann ja auch eine kleine Privatbibliothek sein. Das nächste Mal ist es ein Stadion. Also es geht jetzt zum Beispiel um Stadien in Freiburg und in Karlsruhe. Das machen wir wieder für Firmen. Es gibt internationale Wettbewerbe. Wir machen die höchsten Hochhäuser in China, jetzt über 400 Meter, nicht ein ganzes Hochhauszentrum. Es ist also atemberaubend, was es alles gibt. Und entscheidend ist bis zum heutigen Tag, dass so wie wir angefangen haben, wir sind immer im Wettbewerb. Das sind keine Beziehungsaufträge, es sind keine frei erteilten Aufträge. Es sind zu 95% immer noch gewonnene Wettbewerbe. Also wir müssen eigentlich immer wieder auf die Rennbahn und immer wieder flitzen. Und wir müssen das können.
Das heißt, solange Ihre Gesundheit es mitmacht, sind Sie dabei.
Auf der Rennbahn. Das hält einen gesund.
Das hält einen gesund.
Das hält einen gesund.
Frau Quinn-Mark, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne geschehen.